Willkommen zu der Sendung Die Bibel erklärt. Dozenten von CEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata bringen Auslegungen und Erklärungen zu Texten und Büchern der Bibel.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio ZB30, ganz herzlich willkommen heiße ich euch zu einer neuen Ausgabe vom Programm Die Bibel erklärt, hier aus dem Studio vom CEMTA in San Lorenzo. Mein Name ist Delmer Wiebe und ich heiße euch heute willkommen zusammen mit Marco Kaunhuhn. Hallo Marco.
Hallo Delmer, ja, auch einen herzlichen Gruß meinerseits.
Es ist jetzt schon eine längere Zeit her, dass wir uns gehört haben und das freut mich desto mehr heute, dass ich mit euch und zusammen mit Marco diese Zeit verbringen darf. Ich hoffe, dass ihr euch einen Tereré aufgestellt habt und gemütlich beim Radio sitzt und uns zuhören könnt oder nachher diese Aufnahme dann auch seht. Wir wollen uns heute mit einem interessanten Thema beschäftigen, ausgehend von 1. Korinther Kapitel 3. Und Marco, sag mal, wie hast du das Thema formuliert? Das tönt nämlich sehr interessant.
Ja, also ich habe es folgend formuliert. Ich dachte mir so, ich suche mal ein bisschen einen Titel, der uns vielleicht auch ein bisschen herausfordert. Und ich habe es so gestellt, eine Gemeinde ohne Fundament oder ein Fundament ohne Gemeinde.
Also jetzt mal gleich zu Anfang, beides macht nicht sehr viel Sinn, würde ich mal sagen.
Genau, so ist es. Deshalb hoffe ich, dass ihr auch die Zuhörer dadurch vielleicht ein bisschen euer Interesse geweckt ist. Mhm. Und ja, vielleicht steigen wir direkt ein. Ja. Denn ich möchte heute mit uns zusammen etwas über diesen Text aussehen, wie Daniel schon angedeutet hat, 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 1 bis 23 nachdenken. Und spezifisch ist ja der Vers 11 unser Jahresvers hier im CEMTA. Und ich möchte versuchen, heute zwei Schwerpunkte zu setzen. Auf der einen Seite möchte ich versuchen, mit uns zusammen einige Leitlinien zu ziehen, darüber diesen geschichtlichen Kontext der Gemeinde in Korinth zu verstehen. Aber dann in einem zweiten Moment will ich dann auch versuchen zu zeigen, welche Relevanz hat dieser Text, besonders für unsere heutigen Gemeinden im Kontext des Shakos, also der mennonitischen Gesellschaften. Denn es gibt meines Erachtens erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen der Gemeinde in Korinth im Jahr 55 nach Christus und der Gemeinde des Chakos, wenn wir so wollen, im Jahr 2025 nach Christus. Und da möchte ich versuchen, mit uns zusammen einige Dinge anzuschauen.
Das ist natürlich spannend. Das sind nur fast 2000 Jahre Differenz. Über die räumliche Distanz brauchen wir dann auch schon nicht sprechen. Also du konzentrierst dich heute auf die Chaco-Gemeinden. Ich denke mal, dass das vielleicht auch trotzdem für allgemein Mennonitengemeinden anwendbar ist. Aber ich finde das schon okay, wenn du das dann heute auf den Chaco anwendest, denn ich denke, da fühlst du dich wohl auch am meisten verbunden und hast die Situation auch einigermaßen im Blick. So, soll ich einen Abschnitt lesen oder machst du erst einmal einen Anfahrtsweg?
Genau, ich werde erst einmal versuchen, uns ein bisschen in die Situation hineinzuführen. Okay. Und dann lesen wir etwas später einen Teil dieses Textes. Aber für die Zuhörer gerne könnt ihr schon mal 1. Korinther Kapitel 3 aufschlagen. Um zu verstehen, warum Paulus hier genau dieses Thema der Berufung auf Apollos oder auf Paulus und Petrus und so weiter in diesem Brief, wenn wir dieses Kapitel lesen, in der Gemeinde in Korinth anspricht, ist es meines Erachtens hilfreich, sich einmal kurz vor Augen zu führen, wie dieser geschichtliche Kontext der Gemeinde in Korinth eigentlich aussah. Diese Gemeinde wurde aufgrund von missionarischer Aktivität des Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Er hatte dort knapp anderthalb Jahre gearbeitet und Namen wie Priscilla und Aquila sind uns bekannt aus dieser Zeit. Und danach wurde seine Arbeit von einem Mann namens Apollos weitergeführt. Der Korintherbrief ist nun nach längerer Zeit wieder ein Austausch zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Korinth. Und der Brief ist in gewisser Weise eine Antwort auf große Spannungen, die in dieser Gemeinde herrschten und sie drohten, dass sie eine noch recht junge Gemeinde war, auseinanderzureißen. Es hatte sich in der Gemeinde oder innerhalb der Gemeinde verschiedene Gruppierungen gebildet, sozusagen verschiedene Parteien. Die Partei des Petrus, die Partei des Paulus, die Partei des Apollos und sogar eine Partei, die sich die Christuspartei nannte. Auch der Rest dieses Briefes ist eine Stellungnahme und in gewisser Weise eine Weichenstellung für verschiedene Fragen und Verhaltensweisen, welche den Glauben dieser jungen Gemeinde zu ersticken drohte. Heute wollen wir oder möchte ich mit dir zusammen aber nur auf dieses erste Problem in der Gemeinde eingehen. Und wenn wir eben dieses Kapitel aufmerksam lesen, diese ersten 23 Verse vom Kapitel 3, dann meine ich, merken wir schnell, dass in den Versen 1 bis 10 Paulus einmal das Grundproblem der Gemeinde beschreibt. Paulus hält sozusagen der Gemeinde den Spiegel vor und sagt, dies ist der Grund, warum eure Gemeinschaft, eure Gemeinde so geschwächt ist. Und er geht dabei nicht gerade sehr schonend vor, denn er gibt zu verstehen, dass die Gemeinde bei ihrer Gründung unverständlich war oder auch ungeistlich, je nachdem wie die Übersetzung sagt. Sprich, die Leute, die sich bekehrten, hatten Schwierigkeiten, dass die Botschaft, das Evangelium zu verstehen, welches Paulus predigte. Und er musste es erst einmal vorkauen und so simpel wie möglich machen. Die Gemeinde oder die Leute, die sich bekehrten, waren wie ein Kleinkind, das noch nur Milch trinken konnte. Das wird ja da eben auch konkret so erwähnt. Sie vertrugen noch keinen Asado, keinen Salat, sondern einfach simpel. Und das an für sich war ja auch gar nicht schlimm, denn die Bekehrung ist ja eben ein Neuanfang. Sie ist eben ein Neugeborenwerden und das fängt von null an. So, das ist nicht das Problem an für sich, sondern das Problem oder das Schlimme, wenn wir so wollen, beschreibt Paulus in Vers 2 und weiter. Auch jetzt noch ist die Gemeinde wie bei ihrer Gründung. Und vielleicht kannst du hier einmal zumindest diesen zweiten Vers einmal lesen.
Ja, ich lese 1. Korinther Kapitel 3, Vers 2. Da sagt Paulus, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Denn ihr konntet sie ja noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht.
Genau. Also er sagt dann, wie ihr am Anfang wart, so seid ihr auch jetzt noch. Ja? Die Christen in dieser Gemeinde in Korinth sind scheinbar geistlich nicht gewachsen und vertragen auch jetzt noch keine feste Nahrung. Und sie verhalten sich immer noch ungeistlich. Das heißt, dass sie bei ihrer Bekehrung nicht wirklich einen Richtungswechsel vorgenommen haben. Und es ist nicht zu erkennen, dass ein großer Unterschied zwischen denjenigen besteht, die in der Gemeinde in Korinth sind und die eigentlich nichts mit der Gemeinde am Hut haben. Also, dass kein großer Unterschied zu sehen ist zwischen dem Jünger Jesu und eben anderen Personen aus der Stadt, die aber sich nicht Jünger Jesu nennen. Und ich denke, diese Ungeistlichkeit zeichnet sich eben gerade durch diese Spaltung in der Gemeinde aus, welche darauf beruhte, dass sie eben diesen großen Persönlichkeiten als ihre Vorbilder ansahen. Die bezeichneten sich ja als Jünger des Apollos oder des Paulus und so weiter. Ja? Paulus jedoch stellt klar, dass diese Persönlichkeiten, wenn auch noch so hervorragend, wortgewandt und wichtig, sie am Ende nur Diener sind, die auf den einzig wahren Meister hinweisen, ja, auf Christus. Und Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Jede Persönlichkeit, jeder Missionar, jeder Evangelist, jeder Prediger ist ein Arbeiter in seinem Werk, aber die auf ihn hinweisen, auf diese Beziehung zum Vater. Sie legen nur das Fundament für den Bau. Die Evangeliumsverkündigung, die Gemeindegründung, die Taufe, das alles ist der Anfang, der alles unbedingt notwendige und verändernde Anfang. Aber danach muss der Bau auch irgendwann weiterkommen, vorwärts kommen. Und Paulus gibt hier zu verstehen, dass dieses Wachstum nicht von diesen großen Persönlichkeiten gewirkt werden kann, sondern nur vom Geist Gottes alleine. Und der wirkt eben dort, wo es ihm erlaubt wird.
Ja, vielleicht noch einmal halten wir ganz kurz an bei diesem Thema von den Parteien. Also, wie ich das hier sehe aus den Versen 4, 5, und das ist einmal schon vorher auch ein bisschen angeklungen, im Kapitel 1, wo Paulus sagt, also diese Info, die habe ich jetzt mir nicht erdacht. Das sind Leute, die von Chloe über euch, 1 Vers 11, die haben mir diese Info gebracht.
Ja.
Ich weiß, dass das tatsächlich so ist. Also ich habe die Info und jetzt sagt dir einer, nee, ich gehöre zur Partei Paulus. Die anderen sagen, nee, wir sind noch ein bisschen geistlicher, wir gehören zu Apollos. Oder nein, noch andere, nee, unser Vater, das ist Petrus. Und dann, wie du schon sagtest, diese Christuspartei, was auch immer das dann heißt. Also es gibt immer wieder diese Leute, die sich an Personen binden, ja? An einen großen Redner, an ein Idol, an den Gründer der Gemeinde oder an den, der Apollos ist wohl nach Paulus derjenige, der die Gemeinde auch weiter anleitet. Er ist ja unterwegs und dann ist der jetzt dran. Und das sagt Paulus, naja, darauf kommt es mal wirklich nicht an.
Genau, so ist es. Und das werden wir ein bisschen später auch versuchen, noch fruchtbar zu machen, genau, okay. für unsere Gemeinden. Ich möchte noch kurz, ich denke, Paulus sah vor seinem inneren Auge die verschiedenen Gemeindeglieder, die er ja in gewisser Weise auch kannte.
Ja, hat er die Gemeinde gegründet. Genau.
Und stellte sich sie als kleine Bauten vor. Nicht? Was ist geschehen in diesen letzten Wochen, Monaten, Zeit, wo ich da war, bis jetzt? Nicht? Wie ist das gewachsen? Und er fragte sich, wohl, bei wie vielen ist noch nur, oder ist das Fundament so geblieben? Da ist nichts drauf gewachsen. Somit ist das Problem der Gemeinde, dass sie kein geistliches Wachstum oder zumindest nur ein sehr beschränktes geistliches Wachstum vorzuweisen haben, weil sie allem Anschein nach eben ja, dieses Fundament nicht als Christus sahen, sondern diese Persönlichkeiten, die wir hier angesprochen haben. Und hier möchte ich nun versuchen, diesen Richtungswechsel oder diesen Blick aus dieser Gemeinde in Korinth eben auf die Gemeinde heute, ja, wie gesagt, besonders im Chaco richten, aber ich denke, dass es auch fruchtbar ist für andere Gemeinden. Und ich möchte uns herausfordern, dabei vor unserem inneren Auge unsere Gemeinden präsent zu haben. Was können wir sehen, wenn wir in unserem gemeinlich-gesellschaftlichen Kontext schauen? Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, worauf wir uns konzentrieren oder was wir sehen wollen. Ich möchte hier kurz auf unseren Täuferkongress zurückgreifen, den wir ja im Juli hatten, hier im Center. Und da wurden einige Fragen und Beobachtungen laut, welche sich spezifisch auf diese Frage konzentrierten oder mit dieser beschäftigen. Und einige Beobachtungen, die dort gemacht wurden, waren, dass die mennonitischen Gemeinden vor allem in ihren Anfangsjahren einen enormen evangelistischen Aufwand betrieben hat. Hier hat uns vor allem Dr. Werner Franz in seinem Vortrag eine ganze Menge an Resultaten gezeigt, wo Paraguay durch das Wirken der mennonitischen Gemeinden gesegnet wird, durch verschiedene Projekte und so weiter. Und das tut uns natürlich gut, dieses zu hören und dieses zu wissen. Auf der anderen Seite wurde aber auch unmissverständlich klar, dass wir als deutschsprachige Mennoniten, als Gemeinden, als Täufergemeinden, in der Gefahr stehen, unser täuferisches Erbe zu verlieren. Dieses wurde vor allem von dir in deinem Vortrag zum Thema missionarische Jüngerschaft aus täuferischer Perspektive in Paraguay und Lateinamerika fruchtbar gemacht. Und daraus wurde meines Erachtens deutlich, dass unsere Gemeinden in Paraguay heute nicht den Auftrag haben, eine Kultur zu bewahren, sprich abgesondert zu sein, unter sich zu sein, Menos zu sein, sondern missionarische Jüngerschaft zu leben in einer Gemeinschaft, die attraktiv für Suchende ist. Ganz gleich aus welcher Kultur, ganz gleich aus welcher Gesellschaftsschicht. Der Auftrag aus Matthäus 28 gilt auch heute noch. Und es stellt sich uns die Frage, ob wir diesen Auftrag in den Gemeinden noch verstehen und umsetzen. Und ich meine nun, dass unser Text hier, 1. Korinther Kapitel 3, in dieser Hinsicht etwas zu sagen hat. Wenn wir nun beinahe ein Jahrhundert hier in Paraguay sind, wie sieht es da bei uns mit diesem Fundament aus? Das ist die Frage, die sich mir gestellt hat. Wir haben gesehen, dass vieles gewachsen ist und an vielen Stellen ein beachtliches Konstrukt auf diesem Fundament steht.
Ja, also es ist wirklich beeindruckend, wenn man sich da hineinversetzt. 2027 werden wir 100 Jahre bestehen der Kolonie Menno feiern. Und wir denken zurück, 100 Jahre war im Chaco nichts entwickelt. Also da waren die Indianer, die dort gelebt haben und ansonsten war da nichts. Und du sagst, ja, du hast es auch gut gezeigt, also gesagt, dass ein großes Konstrukt. Vieles ist gewachsen. Vieles. Vieles auch sehr eng verknüpft mit Gemeinde und mit Glauben. anderes vielleicht weniger.
Ja, genau. Also besonders, wenn es um Institutionen und Werke geht, glaube ich, können wir so manches vorweisen und das ist lobenswert. Ich möchte jedoch wagen, darauf hinzuweisen, dass Paulus hier durchaus auch von einem persönlichen Wachstum spricht. Und da stellt sich mir die Frage, ob wir nicht einige Parallelen zur Gemeinde in Korinth erkennen können, also von unseren Gemeinden heute. Liegt bei uns vielleicht, bei manchen, bei einigen von uns, auch immer noch das blanke Fundament da? Ist vielleicht noch nur wenig darauf gewachsen, wenn wir jetzt persönlich schauen, nicht gesellschaftlich, nicht die großen Missionswerke, sondern bei mir persönlich. Natürlich möchten wir, dass es nicht so ist, also dass da tatsächlich auch was gewachsen ist. Aber ich denke, auch das ist bei diesem Täuferkongress hin und wieder durchgeschimmert. Das Mennonitische ist eben eine gesellschaftliche, aber vor allem eine sehr persönliche Angelegenheit, die sich gesellschaftlich ausdrückt und nicht andersherum. Stellt sich uns heute die Frage, was uns daran hindert, dass unser Fundament nicht bebaut wird?
Also nur um das einmal zu verstehen, was du ein bisschen befürchtest, ist, dass man ein gutes Fundament gebaut hat und dann... Wahrscheinlich ist dann der Kredit zu Ende und man hat nicht die Kraft, nicht den Willen, keine Ahnung, um weiterzubauen, um das Haus zu bauen. Ist das richtig so?
Genau. In gewisser Weise ist da vielleicht auch dieser Gedanke dahinter, dass wir dann meinen, ja, aber wir haben ja viel geleistet.
Okay.
Ja, wir haben all unsere Werke hier in Paraguay. Okay. So, da ist ja was.
Ja.
Und ich denke, wie gesagt, ich denke, dass das so ist. Da ist
ja
was. Aber wiederum, wie sieht das bei mir persönlich aus?
Okay. Ja?
Denn, wie gesagt, ich denke, dass aus dem Persönlichen diese gesellschaftliche Veränderung kommt. Und hier wieder, könnten es auch solche Nebensächlichkeiten sein, wie in der Gemeinde in Korinth? Was führt vielleicht bei uns zu Spannungen oder zu Gruppenbildung, wie wir erst schon angesprochen haben? Ich gehe davon aus, dass es selten der Streit darüber ist, wer uns getauft hat oder vielleicht, wie wir zum Glauben gekommen sind, wie es hier ja der Fall ist. Vielleicht sind das ganz andere Dinge. Und ich meine zu behaupten, dass unser Widersacher heute noch mit denselben Methoden versucht, Gemeinden zu zerstören oder zumindest unwirksam zu machen, wie zur Zeit in Korinth. Und ich möchte das ein bisschen ausführen. Eine scheinbar, oder vielleicht eine der beliebtesten Methoden, die er anwendet, nennt sich Ablenkung.
Okay.
Nur nicht zulassen, dass wir uns auf das wirklich Wichtige konzentrieren, sondern unsere Energie, unsere Zeit, unsere Ressourcen damit verschwenden, was eigentlich nicht wirklich dienlich ist für diesen Bau auf dem Fundament, das gelegt worden ist. Einige Beispiele möchte ich hier nur ansatzweise nennen, die ich sehe oder die vielleicht da sind. Vielleicht ist das eine der Reichtum, das wirtschaftliche Wohlergehen. Vielleicht kann das ein potenzieller Spannungsagent sein. Wenn ich vielleicht nicht so viel verdiene wie der andere, wenn ich nicht so viele Hektar bewirtschafte wie der andere, wenn ich nicht so und so ein Auto fahre wie der andere oder vielleicht auch nicht so einen Nachnamen habe wie der andere, dann gehöre ich nicht zu dieser Gruppe, sondern dann bin ich, ja, habe ich meine eigene Gruppe. Und ich möchte uns fragen, mit welchen Dingen beschäftigen wir uns, die eigentlich gar nicht so sehr unserem geistlichen Wirtschaftswachstum beitragen. Was sind vielleicht sehr persönliche Dinge, die meinen Bau, also meinen ganz persönlichen Bau, nicht vorwärts kommen lassen in diesem Sinne? Als Frage hier.
Mhm. Ja.
Und ein weiteres möchte ich konkret nennen. Wir danken so oft für Frieden in Paraguay. Und ich denke, das ist auch gut so. Aber kann es nicht sein, dass wir uns vielleicht an diesen Frieden gewöhnt haben? Dass wir denken, naja, das gehört sich so, so ist das normal. Und wir erfahren keine Prüfungen. Und deshalb wird unser Glaube irgendwann zu einem schönen Bonus. Ja, also ich habe meinen Glauben einfach da, weil es in meinem Land, es kommt nicht darauf an. Ja, es stellt sich nicht wirklich die Frage, ob es gut ist, ob es nicht, ob ich verfolgt werde und so weiter, nicht, ob ich geprüft werde. Und ein drittes möchte ich nennen, unter wirtschaftlicher Segen, könnte es sein, dass auch unter Wirtschaften, wofür wir danken und auch da wieder, ich denke, dass das gut ist, wir dürfen und wir sollen das, aber dass wir uns vielleicht auch daran gewöhnt haben und vergessen, warum wir eigentlich wirtschaften. Ich meine, wir leben in einer Zeit, Und vielleicht ist dies ein bisschen herausfordernd, aber ich denke, dass es gut so ist. In einer Zeit, wo wir geistlich in der Gefahr stehen, eingelullt zu werden, schläfrig zu werden, dadurch, dass es uns so gut geht. Ja? Meines Erachtens ist eines der größten Herausforderungen der Gemeinde in unserer Tage, sich diesem entgegenzustellen und sich wach zu rütteln. Und dies fängt bei jedem persönlich an. Das ist nicht das große Konstrukt, sondern bei mir persönlich. Dies macht diesen Text meines Erachtens so extrem lebensnah und ja, relevant für unsere Tage.
Also würdest du auch ein wenig in die Richtung gehen und sagen, okay, die Gefahr, die du siehst, ist heute vielleicht weniger, dass die Gemeinde nicht existiert oder dass es bei uns jetzt in der Gemeinde einen großen Redner gibt, dem alle nachlaufen, sondern es sind andere Dinge, die uns dazu führen oder die es dazu verhelfen, dass wir praktisch unrelevant werden, weil wir gar nicht auf die Probe gestellt werden. Und es kommt gar nicht so drauf an, die Kante klar zu machen. Und das, was passieren kann, ist, dass wenn es dann drauf ankommt, dann sind wir das gar nicht mehr gewohnt und haben keinen festen Halt. Das Fundament liegt da oder vielleicht ist das sogar ein falsches Fundament oder kein Fundament.
Genau, so ich denke schon, dass das Fundament eventuell da ist.
Okay.
Worauf ich nochmal hinweisen möchte, ich denke, dass diese Gruppenbildung in Korinth, dass das eine Art und Weise war des Widersachers, die Gemeinde davon abzulenken, Gemeinde zu sein.
Okay.
Verstehst du? Also ja. sie konzentrierten sich darauf, sich untereinander zu streiten und zu sagen, was ist jetzt wirklich der richtige Anführer hier oder unser richtiger Gemeindeleiter, wie immer wir das nennen wollen. Und ich denke, bei uns geschieht diese Ablenkung vielleicht nicht so sehr dadurch, dass wir in der Hinsicht, mag auch sein, ich habe ja einige Dinge genannt, wo wir ja vielleicht auch in der Gefahr stehen, ja. Gruppenbildungen zu machen, aber ich sehe vor allem dieses Einlullen als eine Gefahr.
Okay.
Oder eine Ablenkung in diesem Sinne. Verstehst
du? Ja, also dass wir uns praktisch auch hinter den großen Werken, hinter der Gemeinde verstecken, weil da wird ja also viel getan, viel getan und da brauche ich schon nicht.
So ist es.
Ja? Ja. Und diese Herausforderung, selbst Zeuge zu sein, selbst Licht zu sein, selbst zu wachsen im Glauben, dass die dann praktisch hinter einem großen Konstrukt, das ja sehr positiv ist,
genau.
verschwindet.
So ist es.
Okay.
Ja. Diese Tatsache macht ja Paulus eindeutig in Vers 11 klar. Und dies ist der Kernvers dieser ersten Abhandlung des Paulus. Also der Grund, das Fundament für das Leben des Einzelnen, für das geistliche Wachstum und für das Wachstum der Gemeinde in Korinth und somit für das Wachstum Gottes Reiches hier in dieser Welt, muss Jesus Christus sein. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein anderes Fundament. Es gibt schlichtweg keinen. Nicht? Und im bildlichen Sinn gesprochen, wenn Jesus nicht da ist, dann ist kein Fundament da. Und wir wissen, glaube ich, alle, was geschieht, wenn kein Fundament da ist. Ja, also wenn es dann anfängt zu regnen, wenn die Wände rissig und irgendwann liegt alles in Trümmern.
Ja.
Und so sehen wir uns heute mit dieser Frage herausgefordert, ob Christus auch mein Fundament ist, wie du eben schon angedeutet hast, ob das dein Fundament ist, ob das unser Fundament ist. Und zwar nicht nur dem Namen nach, sondern tatsächlich, persönlich, ehrlich. Ist Jesus mein Retter? Ist Jesus mein Herr? Besonders das Zweite, glaube ich, fällt uns manchmal schwer. Wir wollen ja schon gerne einen Retter, aber der uns so leben lässt, wie wir wollen.
Ja, weil du sagst, Jesus mein Herr, das bedeutet ja, dass ich mich ihm unterordne und ihm bestimmen lasse.
Genau, so ist es. Und das ist, was uns schwerfällt. Aber,
ja.
aber die Bibel geht eben davon aus, dass es keine Rettung ohne Unterordnung gibt. Ja, also
Richtig.
Das gehört zusammen. Ich bitte dich jetzt nun noch kurz diese Verse, die ich dir gebeten hatte, zu lesen. Vers 11 bis...
Ich lese einmal ja. bis 13, ja?
Genau.
Okay. Kapitel 3, Vers 11 bis 13. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann Vers 12. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen.
Genau. Wir können hier jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen darüber diskutieren, was sind jetzt diese Werke der ersten und zweiten Kategorie.
Ja.
Ich denke aber, Paulus konzentriert sich hier jetzt nicht ganz so sehr darauf, wir werden noch kurz darauf eingehen, sondern er beweist hier einfach, dass die Werke nicht die Rettung bestimmen, sondern das Fundament kann nicht verbrennen. Also davon hängt der Bau ab. Ja? Und das kann nicht verbrennen. Das heißt, unsere Entscheidung für Christus ist das Grundlegende, nicht die Werke, die nachher geschehen. Wenn wir jetzt wollen, denke ich, finden wir eine Antwort auf darauf, welches nun wertvolle Materialien sind. Wenn wir 10 Kapitel weiter im selben Brief gehen werden, dort hat Paulus einiges aufgeschrieben in dem Herzstück des ganzen Korintherbriefes. Es ist Kapitel 13, das Hohelied der Liebe. Es ist interessant, dass Kapitel 13 zu verstehen gibt, dass ein und dieselbe Tat sowohl Gold wie auch Heu sein kann. Also ich kann dies tun, aber hätte ich die Liebe nicht, dann wäre es umsonst. Ja?
Ja.
So, wenn sie nicht aufgrund des Fundaments getan wird, ist es Heu. Es ist nicht, also es hat keinen Sinn, es wird verbrennen. Wir werden hier also damit konfrontiert, unsere Herzenshaltung im Alltag zu überdenken.
Das heißt auch in anderen Worten, dass auch eine gute Tat, ein Mitmachen bei einer evangelistischen Veranstaltung, eine Missionsreise, eine große Spende, Heu sein kann, wenn es aus der falschen Motivation heraus passiert, wenn es nicht auf dem Fundament aufbaut, das Jesus Christus ist. Wow.
Genau, wir sind schon wieder ziemlich fortgeschritten in unserer Zeit.
Ich sehe.
Ich möchte mit einem, ja, vielleicht mit einer Art Zusammenfassung versuchen, dieses abzurunden. Bei einem, jedem von uns wäre zu sehen, wie unser, also wir stellen uns das einmal vor, bei einem jeden von uns wäre zu sehen, wie unser geistlicher Bau aussieht. Also wie immer das wir uns jetzt auch vorstellen. Aber wir könnten das sehen, wie dein geistlicher Bau aussieht, du könntest es bei mir sehen. Mhm. Also wir können es nicht verstecken. Was könnten wir erkennen? Was wäre bei mir zu sehen? Oder bei dir? Es wäre nicht so wichtig, was für ein Auto wir fahren, wie viel Geld auf dem Konto und so weiter, sondern der geistliche Bau, das wäre unser Kennzeichen. Daran würden die Menschen uns ihre Bewertung geben. Wäre mein Glaube dann nur ein schöner Bonus oder durchdringt er tatsächlich alle Entscheidungen meines Lebens und motiviert mich dahin, ein Jünger Jesu zu sein, der andere auf Jesus hinweist? Mit dieser Herausforderung möchte ich schließen und ich bete, dass Gott einen jeden Hörer im weiteren Nachdenken über die Relevanz dieses Textes in seinem persönlichen Leben anleiten und begleiten möge.
Vielen Dank, Marco, für diese Ausführungen, diese herausfordernden Worte aufgrund von 1. Korinther Kapitel 3. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von euch und wünsche euch einen gesegneten Tag weiter und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Die Sendung Die Bibel erklärt ist eine Produktion von Radio ZP30 in Zusammenarbeit mit SEMTA, IBA und Bibelschule Loma Plata.